Kolosser 1. Ich lese Vers 9. Wir lesen 9 bis 11. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Ich lese noch 12 dazu, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Unser Vers hier, Vers 10, beginnt mit einem Damit. Es zeigt den Zweck an. Also wofür beten sie? Und er betet, also wofür, ja sie, Paulus mit Timotheus kann man sagen, wofür beten sie? Sie beten dafür, dass sie erfüllt werden mit Erkenntnis des Willens Gottes in aller Weisheit und geistlichen Einsicht. Also sie sollen voll sein von der Erkenntnis des Willens Gottes. Sie sollen also ein gutes Urteilsvermögen haben. Was ist der Wille Gottes? Sie sollen fähig sein, das im Alltag anzuwenden. Denn das ist ja genau das Besondere. Das Besondere ist die geistliche Weisheit, die Einsicht. Jemand hat das mal so erklärt, fand ich eigentlich ein gutes Beispiel. Er sagte, ich könnte eine Doktorarbeit darüber schreiben, welche Kraft auf einen Nagel oben drauf treffen muss und welche Kraft der Nagel im Holz verdrängen muss, welche Stabilität er haben muss, damit der Nagel da reingeht und all diese Dinge. Aber wenn man ihm einen Nagel und einen Hammer gibt, dann kriegt er den Nagel nicht da rein. Ja? Die Weisheit und die Einsicht ist genau das, was wir im Alltag brauchen. Es ist nicht einfach nur die Kenntnis des Willens Gottes, sondern die Fähigkeit, den Willen Gottes im Alltag zu beurteilen. Und wir alle sind da begrenzt und jeder von uns ist da begrenzt. Ja? Selbst der Psalm 119, der offensichtlich so, wie soll man sagen, so ein Hohelied ist auf die Liebe zum Wort Gottes und auf die Erkenntnis des Willens Gottes. Er sagt, lehre mich den Weg deiner Gebote. Aus dem einfachen Grund, weil Umstände ändern sich, Situationen ändern sich, Schwierigkeiten kommen auf. Keine Situation ist einer anderen gleich. Und das fordert uns immer wieder herauf, neu zu fragen, welches ist der Weg deines Wortes? Wie sieht er praktisch aus? Wie sieht er hier in diesem Umstand, in dieser Situation aus? Und die Bibel zeigt uns, dass wir hier diese Abhängigkeit von Gott brauchen und dass wir aber gleichzeitig zu ihm kommen dürfen. Wir dürfen ihn um Weisheit und Einsicht bitten. Und das macht Paulus hier. Er betet für die Kolosser in der Fürbitte. Also wir dürfen es für uns bitten, aber wir sollten auch in der Fürbitte füreinander dafür beten. Denn genau das bringt uns manchmal große Herausforderungen, stellt uns vor große Herausforderungen. Denn immer dann, wie soll ich sagen, selbst wenn ich einen Weg in der Vergangenheit falsch gewählt habe, beginnt Gottes Wille in der Gegenwart. Aber was brauche ich da? Wieder ein klares Urteilsvermögen, Weisheit von Gott. Wie sieht jetzt, selbst wenn ich versagt habe, selbst wenn ich erstmal mit einem Schuldbekenntnis kommen muss, aber wie sieht jetzt der Weg aus, Gott in der Situation zu preisen? Das Besondere ist, es gibt keine Situation beim Kind Gottes, in der es Gott nicht preisen kann. Es gibt keine Situation, wo es nicht in der Gegenwart sagen kann, Herr, aber jetzt will ich dich preisen. Auch wenn ich hier und da und da und da falsch gehandelt habe, heute will ich deinen Weg suchen, will den besten Weg suchen, um dich zu ehren von hier an. Und daher, das zeigt einfach die Notwendigkeit dieses Gebets. Wozu betet er dafür, dass sie des Herrn würdig wandeln? Er will damit sagen, damit unser Leben in Übereinstimmung ist mit unserer Berufung. damit unser Leben dem entspricht, wozu Gott uns errettet hat. Im Philipperbrief sagt Paulus das so, er sagt, dass ich erkenne, wofür ich erkannt worden bin. Dass ich erkenne, wofür ich erkannt worden bin. Er sagt, wofür hat Gott mich zu seinem Kind gemacht? Was ist sein Ziel? Was war seine Absicht? Und er sagt, ich bete dafür, dass ich verstehe, wozu Gott mich zu sich gezogen hat, warum er mich so beschenkt hat mit all diesen Gaben, damit ich wirklich dem entsprechend lebe. Nun heute wollen wir sehen, er sagt dann, ja, fruchtbringend in jedem guten Werk und also dass wir Gott in allem wohlgefällig sind, also in allem wohlgefällig, in jedem guten Werk fruchtbar. Und jetzt sagt er, in der Kenntnis Gottes wachsend. Und manche stolpern drüber, weil sie sagen, okay, sollte das nicht mit der Erkenntnis Gottes anfangen? Warum betet er erstmal dafür, dass sie den Willen Gottes verstehen, um dementsprechend zu leben, um dann in der Erkenntnis Gottes zu wachsen? Und das wiederum ist etwas, was sich an vielen Stellen der Bibel zeigt und was auch wichtig für uns ist, dass wir das verstehen, dass diese Dinge zusammenhängen. Er hätte beim Epheserbrief, er fängt so an, er sagt, dafür bete ich, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Das wäre der erste Punkt. Hier sagt er, nein, Gott gebe euch, dass ihr erfüllt werdet mit der Kenntnis seines Willens, damit ihr tut, was dementsprechend ist, damit ihr in der Kenntnis Gottes wachst. Das ist Ende. Ich wollte euch das mal an einer anderen Stelle nochmal zeigen, und zwar in 2. Petrus 1. Ab Vers 3. 2. Petrus 1. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Nun, warum ist dieser Vers schon mal wichtig und so eng, wie soll ich sagen, so, und gibt so viel Licht auch für unser Gebet im Kolosserbrief? Aus dem einfachen Grund, er sagt, seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was wir zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht brauchen. Wodurch? Durch die Erkenntnis Gottes. Durch die Erkenntnis Gottes. Und dann sagt er, dass er uns dadurch überaus kostbare und große Verheißungen gegeben hat. Und dann schaut mal Vers 5. So setzt deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren die Gottesfurcht und so weiter. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, also sie müssen da sein und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein, für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Er zeigt also, dass wir in diesen Tugenden zunehmen sollen und zunehmen müssen, um nicht träge und fruchtleer zu sein in der Erkenntnis Gottes. Im Johannes-Evangelium, Johannes 14, da zeigt Jesus genau die gleiche Verbindung. Er sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Er sagt, schaut, dem Gehorsamen offenbare ich mich. Dem Täter offenbare ich mich. Und hier sehen wir etwas, ein ganz wichtiges Prinzip. Natürlich, es gibt kein Kind Gottes, das den Herrn nicht erkannt hat. Aber die wahre Gotteserkenntnis geht einher mit dem Gehorsam gegenüber der Erkenntnis. Gott also, der sich selbst uns mitteilt, lehrt uns, dementsprechend zu leben und fügt dann sozusagen und in dem Gehorsam im Weg, den wir gehen sollen, offenbart er sich mehr, offenbart er sich weiter. Er führt uns also Wege des Gehorsams und während wir den Weg des Gehorsams gehen, gibt uns mehr Licht über sich selbst und teilt sich mit und lässt uns etwas und lässt uns mehr seine Herrlichkeit sehen. Deswegen sagt er, nicht träge noch fruchtleer sein in der Erkenntnis Gottes. Wir haben noch eine negative Stelle, also negativ in dem Sinn, was ist, wenn das nicht der Fall ist. Das ist in Hebräer Kapitel 5. Ab Vers 11. Dass es das Thema ist, sehen wir sozusagen in den Versen vorher. In Vers 8 heißt es, obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Also auch Christus musste gehorchen. Und dann heißt es aber von Christus, von Gott genannt, hoher Priester nach der Weise Melchisedeks. Jetzt sagt er, über ihn, also über Christus, haben wir viel zu sagen. Und jetzt schaut, was er sagt. Und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Wie wird man träge im Hören? Träge im Hören wird man, wenn man nachlässig wird, im Gehorchen. Wird man träge im Hören. Träge im Hören werden wir, wenn wir nachlässig werden, im Gehorchen. Der Herr ermahnt uns, dass wir das, was er uns gezeigt hat, dass wir Sorge tragen, dass wir das, was wir gehört haben, tun. Wer diese meine Lehre hört und sie tut. Das ist die Betonung Jesu an vielen, vielen Stellen der Evangelien. Und zeigt uns, dass er sich selbst offenbaren wird, sich selbst uns offenbaren wird, fortschreitend offenbaren wird auf dem Weg des Gehorsams. Und darum ist das Gebet so. Und darum dürfen wir und sollten wir füreinander beten, dass Gott uns würdig macht der Berufung, dass wir dementsprechend leben, was er uns mitgeteilt hat, dass Gott uns die Kraft gibt, die Treue, die Hingabe, sodass wir in der Erkenntnis Gottes wachsen. Und das erfüllt sich dann in dem Vers, ich glaube Sprüche, auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, suche ihn, er wird dich führen. Aber er führt dich diese Wege, damit du tiefer und dass du ein tieferes Verständnis hast von seinem Wesen, von seinem Charakter, von dem, wer er ist. Und er fordert uns herauf, dafür einander zu beten, also das ernst zu nehmen und dafür uns zu beten und auch füreinander zu beten. Amen.